Ja, ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Vielleicht noch ganz kurz zu meiner Person. Also mein Name ist Henrik und wie Alex schon gesagt hat, ich komme ursprünglich aus Ostfriesland, bin auf einem Bauernhof groß geworden, habe eigentlich Landwirtschaft gelernt, bin dann selber Christ geworden und habe dann irgendwo gemerkt, dass Gott mehr mit meinem Leben möchte. Und habe dann von 2000 bis 2004 hier in Marburg studiert, am Theologischen Seminar in Tabor, damals aber schon mit dem Ziel, auch in die Mission zu gehen. Und die letzten 3 Jahre war ich im Südsudan bis zur Unabhängigkeit und habe in diesem Land als Evangelist gedient. Und meine Aufgabe war es quasi, das Evangelium in die entlegenen Gebiete reinzutragen, einfach zu predigen, für die Menschen zu beten und ja, ihnen einfach die Liebe Gottes nahe zu bringen. Und jetzt bin ich hier wieder in Marburg gelandet. Seit 1. Mai bin ich hier bei Friends angestellt als Evangelist und bin eigentlich deutschlandweit unterwegs. Spreche viel auf Gottesdiensten oder Evangelisationen, gebe auch Seminare zum Thema Evangelisation, mache Straßeneinsätze mit Jugendlichen und ja, freue mich einfach dran, diese Aufgabe machen zu dürfen. Genau. Ich hörte neulich mal die Geschichte von einem Lehrer, der hat schon ein bisschen her, also ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ich glaube Sachkundeunterricht, ich weiß nicht, wie man das heute nennt, hat er da gegeben und er hat mit den Kindern über die Kraft des Wassers gesprochen und hat den Kindern so Beispiele erklärt, was man dann früher so mit dem Wasser alles machen konnte. Zum Beispiel dieser kleine Bach, der dann diese Mühle angetrieben hat, wo dann der Bäcker sein Brot mitgemahlen hat, oder hat ihnen Bilder gezeigt von diesen reißenden Gebirgsströmen in Amerika, wo man das Holz runterschießen lassen hat, zu diesen großen Sägewerken, die das dann quasi zersägt haben, und hat über diese Dampfmaschine gesprochen, diese Dampflok, die dann über die Schienen gefahren ist durchs ganze Land und jede Menge Leute transportiert hat. Und die Kinder waren ganz begeistert dabei, hatten strahlende Augen, waren fasziniert von diesen Bildern, von diesen Beispielen. Und in der Woche drauf, als der Lehrer diese Kinder wieder hatte, da wollte er mal gucken, was denn bei denen noch so hängen geblieben ist. Und er fragte dann diese Kinder, ob vielleicht einer von ihnen ein beeindruckendes Beispiel von der Kraft des Wassers wiedergeben kann. Und dann meldet sich ein kleines Mädchen und sagt, meine Mama weint so lange, bis Papa ihr das neue Kleid kauft. Ja, Tränen sind auch eine unheimliche Wasserkraft. Ihr kennt das ja sicherlich, manchmal kommen Leute zu uns und die haben vielleicht eine Bitte und so und man, eigentlich will man das nicht so wirklich und vielleicht sagt man dann doch ab, aber wenn jemand wirklich verzweifelt ist und zu einem kommt und Tränen in den Augen hat, dann gehört schon einiges dazu, diesem Menschen eine Bitte auszuschlagen. Aber genau das passiert in der Geschichte, in der ich heute mit euch drüber reden möchte, aus Matthäus 15 war das, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau, und ich nehme einfach mal die Zeit, das vorzulesen, Matthäus 15, ab Vers 21. Da heißt es hier, Jesus verließ die Gegend und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Eine kananitische Frau, die dort wohnte, kam zu ihm und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarm mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist sehr geplagt. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängen ihn die Jünger. Sieh zu, dass du sie los wirst. Sie schreit ja hinter uns her. Aber Jesus sagte, ich bin nur zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen gesandt worden. Da warf die Frau sich vor Jesus nieder und sagte, hilf mir doch, Herr. Er antwortete, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Gewiss, Herr, sagte sie. Aber die Hunde bekommen doch wenigstens die Brocken, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, du hast ein großes Vertrauen, Frau. Was du willst, soll geschehen. Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Das ist ja schon sehr befremdend, wie Jesus hier auftritt, weil in der Regel ist es ja oft so, wenn Menschen zu Jesus kommen mit einer Bitte um Heilung oder um Hilfe, dann hilft Jesus ja in der Regel sofort. Manchmal geht er sogar auf Menschen zu, die krank sind, und bietet ihnen an, sie zu helfen. Und hier kommt eine Frau, die eine Tochter hat, die von einem Dämon besessen ist, wo man Menschen technisch eigentlich gar nichts machen kann, kommt zu Jesus und ich kann mir vorstellen, dass diese Frau wirklich verzweifelt war. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie vielleicht Tränen in den Augen hatte, vor Jesus war, ihn gebeten hat, ihr zu helfen. Und Jesus schweigt einfach. Und Jesus sagt, sorry, ich kann dir nicht helfen, aber du hast keinen israelitischen Pass, also geht's nicht. Warum? Warum macht Jesus das? Ist ja eigentlich ein bisschen strange für Jesus. Es gibt manche Leute, die sagen, okay, Jesus wollte so ein bisschen den Glauben der Frau testen. Mal gucken, wie stark sie denn im Glauben ist. Kann natürlich sein, glaube ich aber nicht so ganz. Weil die Bibel sagt auch immer wieder, dass Jesus ganz genau weiß, was in unserem Herzen drin ist. Jesus weiß, wie viel Glauben ein Mensch in seinem Herzen trägt oder wie viel nicht. Das heißt, ich glaube nicht, dass Jesus diese Frau jetzt testen musste. Es gibt auch manche Leute, die sagen, Jesus macht hier eine Ausnahme. Hat dann doch mal einen Ausländer geheilt oder so. Aber mit Ausnahme ist auch mal so ein Ding. Wo macht Gott denn dann überall Ausnahmen? Da kann man ja ganz schön viel damit begründen, dass Jesus hier und da Ausnahmen macht. Das finde ich auch ein bisschen schwierig. Wo manch einer sagt, okay, Jesus hat diese Diskussion vielleicht verloren. Die Frau hat ihn vielleicht dann doch untergebuttert oder so. Ich meine, nichts gegen die Frauen, die können ja auch gut diskutieren. Aber Jesus hat auch gegen die Pharisäer, die teilweise ja richtig mit ausgefuchsten Fragen kamen. Der wusste immer genau, was er sagen sollte. Jesus konnte man ja nicht. Der wusste immer genau, was er machte. Ich denke, dass hier das Geschwingen hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar geht es hier erstmal vorrangig gar nicht um die Frau, sondern es geht vielmehr um die Jünger. Ich lese mal ganz kurz vor und achtet mal drauf, wie die Jünger reagieren. Die Frau kommt zu Jesus und es heißt, Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängen ihn die Jünger, sieh zu, dass du sie los wirst, sie schreit ja hinter uns her. Ich glaube, Jesus hat ganz bewusst geschwiegen, weil er die Reaktion seiner Jünger abwarten wollte. Und die haben auch reagiert. Sieh zu, dass du sie los wirst. Sie schreit ja hinter uns her. Merkt ihr diese Antwort? Die ist völlig lieblos. Die ist völlig hartherzig. Da ist diese Frau, die da weint, die eine Tochter hat, die einen Dämon hat und die Jünger wissen genau, dass ihr niemand helfen kann, außer Jesus. Wenn der ihr nicht hilft, kann es niemand. Aber alles, was sie sagen können, ist, sieh zu, dass du sie los wirst. Und ich glaube, genau das ist das Problem. Diese Lieblosigkeit, diese Hartherzigkeit der Jünger gegenüber anderen Menschen. Und das ist das Problem, das Jesus hier aufgreift, auf das er angreift bei seinen Jüngern. Dann fängt Jesus an und spricht hier von der Erwählung zu sprechen, von den erwählten Schafen Israels. Das Volk Israel war ja Gottes erwähltes Volk. Und als Gottes erwähltes Volk hatte Gott ihnen Gebote gegeben, die sie einhalten musste, damit Gott unter ihnen wohnen konnte. Gott wollte ihnen nahe sein. Und da gab es viele Reinheitsgebote, Gebote, die Israel befolgen musste, damit Gott ihnen nahe sein konnte, damit er sie segnen konnte. Und diese Israeliten haben jetzt einfach diese Gebote manchmal einfach ein bisschen eigenhändig erweitert, unter anderem auch auf Ausländer. Und es gab damals so Sprüche, die kursierten damals in der Zeit rum, wo Jesus lebte, da sagte so mal ein Vers, der damals oft kursierte war, dass man gesagt hat, wenn jemand mit einem Ausländer ist, dann ist das wie jemand, der mit einem Hund zusammen aus einem Fressnapf isst. Oder ein anderer Theologe damals hat gesagt, der zur Zeit Jesu gelebt hat, der hat gesagt, ein Unbeschnittener, also jemand, der nicht zum Volk Israel gehört, ist wie eine Leiche, die man ausgebuddelt hat. Also man hat diese Leute ausgegrenzt. An sich, Erwählung ist ja eigentlich etwas Schönes. Wenn ich so bei Erwählung nachdenke, das Erste, was mir gleich kommt, ist so dieses Bild, wie man früher als Kinder in der Pause in der Schule dann Fußball spielen wollte und dann wurde erstmal gewählt. Es wurden zwei Leute ausgesucht und die durften dann wählen. Und wenn man gut Fußball spielen konnte, wie das meist in meinem Fall da war, dann war ich in der Regel immer einer der Ersten, der gewählt worden ist. Und das, muss ich sagen, fühlt sich ganz toll an. Wenn man gewählt wird, dann heißt das, hey, ich bin für jemanden wichtig. Jemand möchte mit mir in einem Team sein. Jemand möchte mich dabei haben. Dieses Gefühl, erwählt zu sein, dazu zu gehören, ist eigentlich eines der schönsten Gefühle, die wir Menschen haben können. Das Problem ist allerdings, dass es dann auch ein paar andere Jungs gab, die waren nicht so gut, manchmal ein bisschen dicker oder einfach, keine Ahnung, nicht gut im Fußball. Und die hat man eigentlich nur deswegen gewählt, weil sie dabei waren, weil sie da standen, aber eigentlich wollte sie keiner im Team haben. Die einen wurden erwählt und damit wurden die anderen gleichzeitig ausgegrenzt. Und wer das mal erlebt hat, wie das ist, wenn man nicht dazu gehört, wie schmerzhaft das ist. Und dann fragt man sich ja schon so ein bisschen, wenn diese ganze Erwählungssache dann doch so unfair ist, für die einen zwar gut, aber für die anderen schlecht, warum macht Gott denn dann sowas? Warum erwählt Gott denn dann überhaupt ein Volk oder Menschen, damit bestimmte Leute ihm nahe sein können und andere nicht? Ich glaube, die Antwort dazu finden wir im Alten Testament. Wenn wir mal ein bisschen zurückblättern, im Buch Deuteronomium,
da hat Mose mal was dazu erzählt. Er hat in Kapitel 7 gesagt zu Israel: Der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Das tat er nicht, weil ihr größer seid als die anderen Völker, ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. Nein, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte. Also erstmal macht Moses hier deutlich, Gott hat euch als Volk nicht erwählt, weil ihr besonders fromm oder besonders gut seid oder irgendetwas vorzubringen habt. Nein, Gott hat, eigentlich gibt es überhaupt nichts, warum man euch erwählen kann, aber Gott hat euch geliebt. Völlig bedingungslos. Deswegen dürft ihr Gott nah sein, weil er euch liebt. Und dann hat Mose noch was anderes gesagt zu den Geboten, die Gott ihnen gegeben hat. Gott hatte nämlich eine Absicht damit. Und es heißt im Kapitel 4, beachte und handle also nach meinen Geboten. Dann werdet ihr unter den Völkern für eure Weisheit berühmt werden. Denn wenn die anderen Völker hören, nach was für Geboten ihr lebt, werden sie voll Achtung auf euch blicken und sagen, wie klug und einsichtig ist doch dieses große Volk. Kein anderes von den großen Völkern hat einen Gott, der ihm mit seiner Hilfe so nahe ist wie uns der Herr, unser Gott. Er hilft uns so oft, wie ihn rufen. Und kein anderes Volk hat so gute Gebote und Rechtsbestimmungen wie die, die ich euch heute gebe. Das heißt, die Erwählung Gottes für Israel hatte einen bestimmten Zweck. Gott wollte unter Israel leben und er wollte, wenn andere Völker das sehen, wie das aussieht, wenn Gott unter den Menschen lebt und ihnen nahe ist, dass sie eine Sehnsucht verspüren, dass sie sagen, das wollen wir auch. Israel war quasi ein Beispiel dafür, wie das Leben aussieht mit Gott. Und es war Gottes Traum, dass wenn Menschen die Israeliten sehen, wie sie mit Gott in Verbindung stehen, wie Gott ihnen nahe ist, wie Gott sie liebt, wie Gott sie segnet, wie er sie beschützt, dass sie anfangen, über ihr Leben nachzudenken und sagen, die Götzen, die wir anbeten, wollen wir nicht mehr, sondern wir wollen das auch. Das Volk Israel sollte in anderen Menschen eine Sehnsucht danach wecken, nach dem Leben mit Gott. Das heißt, Gott hat Israel nicht deshalb erwählt anstelle der anderen Völker, sondern er hat sie erwählt zur Bereicherung anderer Völker, zum Wohlergehen der anderen Völker. Damit Menschen an ihnen sehen, an ihrem Leben, wie reich Gott das Leben von Menschen beschenkt, wenn sie ihm nahe sind, wenn sie sich auf ihn einlassen, wenn sie ihm vertrauen. Das war Gottes Ziel. Und dieses Gegenstück der Erwählung, das finden wir auch wieder im Neuen Testament. Ganz bekannte Stelle in Johannes 15, Vers 16. Da sagt Jesus nämlich, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jesus hat uns erwählt. Und hier ist dasselbe wieder. Jesus hat uns erwählt, weil er uns liebt. Gott möchte uns nahe sein. Gott liebt uns. Darum erwählt er. Als ich noch kleiner war, hat meine Mama mir mal die Geschichte erzählt. Ich hatte nämlich, mein Opa hatte einen Bruder, den Onkel Hinrich. Und der Onkel Hinrich, den kannte ich immer nur so, dass der ein völlig schiefes Gesicht hatte. Der Mund war total so weg und das Auge war auch so ein bisschen, sah mal ein bisschen gruselig aus. Als Kinder haben wir uns da ein bisschen vorgeekelt. Und dieser Onkel Hinrich wusste natürlich nie, was damit war. Hat Mama mal erzählt, der hatte eigentlich eine, der hat eine Kriegsverletzung. Und zwar war eine, ich glaube, der hat in Russland, hat er gedient noch im Krieg, als kleiner Junge, der war 14, 15 oder so. Und eine Granate ist direkt vor ihm explodiert und hat ihn sein ganzes Gesicht so halb weggerissen. Zu diesem Zeitpunkt war Onkel Hinrich verlobt mit seiner damaligen Frau dann auch, die Martha. Und die Martha hat bei uns oben in Norddeutschland gewohnt, in unserem Bauerndorf da oben, wo wir herkommen. Und als dieser Onkel Hinrich verletzt worden ist, wurde er nach Wien in ein Krankenhaus gebracht. Und als die Martha das hörte, ist sie ganz alleine von Norddeutschland runter nach Wien zur Kriegszeit, was damals anscheinend sehr gefährlich gewesen ist, runtergefahren, um Onkel Hinrich zu besuchen. Und trotzdem, dass er dieses entstellte Gesicht hatte, ist sie ihm treu geblieben und hat ihn danach geheiratet. Sie hat ihn erwählt, weil sie ihn liebt. Nicht, weil er etwas zu geben hat oder was Besonderes hatte oder weil er so schön aussah. Nein, sie hat ihn erwählt, weil sie ihn liebt. Und ich glaube, das ist genau dieses Bild auch für uns. Warum Jesus? Jesus hat uns erwählt, weil er uns liebt. Nicht, weil wir etwas zu bieten haben. Nicht, weil wir so tolle Menschen sind, weil wir so gut sind. Jesus hat uns erwählt, weil er uns liebt. mit unseren Macken, mit unseren Marotten, mit dem, was schlecht ist. Er hat uns erwählt. Und dann heißt es weiter in diesem Text, dass er uns dazu erwählt hat, dass wir Frucht bringen. Frucht in der Bibel, im Neuen Testament wird das ganz oft wieder davon gesprochen, dass wir als Christen Frucht bringen sollen. Und diese Frucht steht immer in Verbindung mit dem Charakter, dass ein Mensch sich verändert, dass er eigentlich mehr so wird wie Jesus, dass er den Charakter Gottes annimmt. Dass wir verändern, dass wir liebevoller werden, dass wir geduldiger werden mit Menschen. Dass wir disziplinierter werden, dass wir fröhlicher werden. Jesus hat uns dazu erwählt, dass diese Beziehung zu Gott, zu Jesus, diese Liebe, die wir von Gott bekommen, dass sie unser Leben verändert und dass wir das weitergeben an die Menschen um uns herum. Dass wenn die Menschen unser Leben gucken, und das sehen, dass sie sagen, diesen Gott, dem du folgst, dem möchte ich auch folgen. Erzähl mir von diesem Gott, der dich so liebt, der dich segnet, dem du vertraust. Darum geht es, das ist unsere Aufgabe. Darum sind wir erwählt, um in anderen Menschen eine Sehnsucht zu erwecken, dass sie auch mit Gott leben wollen, dass sie genau diese Beziehung haben wollen. Darum geht es. Und ich merke aber oft, dass wir Christen genauso handeln wie die Jünger. Dass wir oftmals gegenüber anderen Menschen, die außen stehen, sehr lieblos oder manchmal auch sehr hartherzig reagieren. Ich hörte mal die Geschichte von einem Schwarzen, Schwarzamerikaner, der lebte zur Zeit, als sich gerade diese Rassentrennung in Amerika vollzog. Und es war zwar gerade gesetzlich durch, aber es gab immer noch viele weiße Gesellschaften, Communities, die die Schwarzen nicht bei sich reingelassen haben. Und das galt leider auch für viele christliche Gemeinden. Und dieser Schwarze ging eines Tages zu einer Gemeinde hin, wo ausschließlich weiße Leute drin waren. Und er ging dort einfach in den Gottesdienst rein und ging dann anschließend zum Pastor nach dem Gottesdienst und sagte, ich möchte ganz gerne Mitglied werden in ihrer Gemeinde. Ja, sagte der Pastor, wissen Sie, wir sind ja schon eine sehr exklusive Gemeinde und meinen Sie denn, dass Sie wirklich hier reinpassen und so? Und man merkt ihm förmlich an, er war nicht begeistert von der Idee. Und dann sagt er zu diesem Schwarzen, er sagte, wissen Sie was, gehen Sie doch diese Woche nochmal nach Hause, beten Sie nochmal drüber und dann kommen Sie nächste Woche wieder und dann sagen Sie mir, was Gott gesagt hat. Ja, sagt der Schwarze, war kein Problem, mache ich das. Ne? Er ist nach Hause gegangen, hat fleißig gebetet, nächste Woche im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst stand er wieder beim Pastor. Und sagt der Pastor, was hat Gott Ihnen denn gesagt? Ja, sagt er, wissen Sie, ich habe mit Gott gesprochen so und Gott hat mir gesagt, ich sollte mir das gut überlegen. Weil die Gemeinde, sagt er, die ist schon sehr exklusiv. Und er sagte mir, dass er schon seit mehreren Jahren probiert reinzukommen, aber er hat es auch noch nicht geschafft. Also ihr merkt so ein bisschen, was dieser Witz deutlich macht. Wenn wir Menschen ausgrenzen, dann grenzen wir gleichzeitig Gott aus. Wenn wir Menschen auf Abstand halten, wenn wir sie verachten, dann grenzen wir Gott auch aus unserem Leben aus, denn der begegnet uns ganz oft durch die anderen. Gut, wir sind heute ein bisschen schlauer, wir machen das nicht mehr aufgrund der Hautfarbe, soweit sind wir heute in Deutschland auch schon. Aber wir als Christen haben ganz oft ganz andere Stigmata, die wir nutzen. Manchmal sind es bestimmte Versagen im Leben von Menschen, Sünde, Schuld, die wir etwas hochsterilisieren, aufgrund wir dessen Menschen ausgrenzen. Manchmal aufgrund der Kleidung vielleicht, in der sie reinkommen. Und dann ist Distanz da. Da ist Hartherzigkeit, da ist Lieblosigkeit. Genau das, was Jesus eigentlich nicht will. Und ich glaube, oft hängt das so ein bisschen damit zusammen, dass wir Angst haben. Dass wir Angst haben, wenn Menschen, die moralisch andere Werte haben wie wir oder auch einfach andere Dinge glauben, das ist uns manchmal fremd. Und ich glaube, wir haben oft so die Angst, wenn die in unsere Gemeinden reinkommen, unsere Gemeinde, unser Leben, dass die uns so ein bisschen anstecken damit und das dann irgendwie alles auseinanderbricht. Und das ist manchmal sehr schwer, weil das bringt uns als Christen ja in eine wahnsinnig große Spannung. Auf der einen Seite einen Menschen zu haben, der Werte hat oder ein Leben lebt, das wir eigentlich nicht gutheißen als Christ, aber auf der anderen Seite diesen Menschen lieben sollen. Das ist eine ganz unangenehme Spannung. Aber das Problem ist, wenn wir Christen versuchen, diese Spannung aufzulösen, dann geht eigentlich alles kaputt. Dann werden wir entweder intolerant gegenüber Sünde und Schuld und verharmlosen es, oder aber wir werden hartherzig und lieblos gegenüber den Menschen, grenzen sie aus. Das Leben eines Christen ist immer in dieser Spannung. Diese dürfen wir nicht auflösen. Aber wir können Menschen, egal wie andersartig sie sind, egal wie fremdartig sie sind, egal was sie machen, wir können sie trotzdem lieben. Weil wir das von Gott jeden Tag erfahren. Der macht das doch auch mit uns. Gott liebt uns auch, obwohl so viele Dinge in unserem Leben da sind, jeden Tag neu, wo ich Dinge mache, sage, tue, wo ich Menschen verletze, die nicht in Ordnung sind vor Gott. Und er liebt mich trotzdem. Und diese Liebe an die Menschen ranzubringen, das ist das Entscheidende. Wisst ihr, wir Christen haben diese Eigenart, dass wir ständig in unseren Lobpreisliedern über die Liebe Gottes singen. Wir haben diese Eigenart, dass wir ständig diese ganzen Bibelverse, die alle über die Liebe Gottes sprechen, ständig zitieren. Aber wenn es darum geht, diese Liebe Gottes an die Menschen ranzutragen, in ihre Not hineinzugehen, in ihre Probleme und ihn da spüren zu lassen, dass Gott sie liebt, da scheitern wir oft immer dran. Weil wir nicht bereit sind, diese Unannehmlichkeiten auf uns zu nehmen, weil wir nicht bereit sind, diese Opfer zu bringen. Aber genau darauf kommt es an. Dass wir Menschen diese Liebe, die Gott uns gegeben hat, die in unser Herz drin ist, dass wir sie zu ihnen bringen. Dass wir die Menschen diese Liebe Gottes fühlen lassen. Darum geht es doch. Und nicht, dass wir möglichst fromm und heilig unser Leben leben. Wir Christen schaffen es immer wieder, fromm zu sein und andere Leute damit abzuschrecken. Und Jesus, der war auch mega fromm, aber den haben die Leute die Bude eingerannt. Wo immer Jesus hinkam, liefen die Leute ihm hinterher. Und ich denke an dieser Frömmigkeit. Da müssen wir uns ein Beispiel dran nehmen. Ich las von der Zeit nochmal eine Geschichte, da ging es um eine Olympiade der Behinderten. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre die zurückliegt. Und es ging um einen 400-Meter-Lauf der Männer. Und es waren 8 Männer, die an diesem Start antraten und die waren eben alle sehr stark behindert. Und dann fiel dieser Startschuss und diese 8 Männer rannten los und schossen über diese Bahn und einer dieser Männer, der war besonders schnell. Und man merkte schon, mit jeder Sekunde zog er den anderen immer weiter voraus. Und es war eigentlich relativ klar, als er relativ kurz vor die Ziellinie kam, dass er es gewinnen wird. Und weil er eben behindert war und so ein bisschen unförmig lief, kam es auf einmal, dass er hinfiel, direkt ein Stückchen vor der Ziellinie, fiel auf die Nase. Und er fiel so stark, dass er nicht mehr in der Lage war, aufzustehen. Und die anderen, die von hinten kamen, die kamen natürlich immer näher und der zweite rannte. Aber anstelle an diesem Gestürzmann vorbeizurennen und ins Ziel zu gehen und zu gewinnen, bleibt er einfach stehen und hilft diesem Mann auf die Beine. Und der dritte, der von hinten kommt, anstatt jetzt seine Chance zu nutzen und vorbeizuziehen und das Rennen zu machen, bleibt auch er stehen und hakt sich auf der anderen Seite an. Und gemeinsam gehen sie durch das Ziel und die anderen von hinten hängen sich auch ein und alle 8 laufen gemeinsam durchs Ziel. Das ist echt passiert, das ist wahr. Und das ist für mich so ein Bild, weil darum geht es ja. Es geht nicht darum, dass wir möglichst fromm und heilig unser Leben leben und es irgendwann in den Himmel schaffen. Sondern es geht darum, dass wir andere Menschen mitnehmen. Dass wir sie lieb haben und dass wir möglichst viele von ihnen mitnehmen auf unserer Reise zu Gott. Dass wir Menschen begegnen mit unserer Liebe und ihnen das spüren lassen. Dass wir die Menschen an uns heranlassen. Darauf kommt es drauf an. Das größte Gebot in der Bibel, das Gott uns gegeben hat, das ist nicht Pastor zu werden, Missionar oder Worshipleiter, sondern das heißt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Darum geht's. Das ist der Kern unserer Botschaft. Das ist der Kern unseres Lebens. Das ist das Herz Gottes. Und das zu leben, das weiterzugeben. Darum geht es. Ich finde dieses Bild, das Jesus hier noch benutzt mit dem Hund, das finde ich total bedeutungsvoll. Wenn ich im Griechischen mal reingucke, die Juden haben ja, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, die Ausländer ganz oft als Hunde bezeichnet. Das griechische Wort, das in der Bibel öfters auch mal genommen wird, heißt Kuon. Kuon ist ein Straßenköter. Und dieser Begriff an sich hat eine völlige Abwertung gegenüber anderen Menschen. Wenn Jesus dieses Wort benutzt hätte in seinem Dialog mit der Frau, dann wäre sie wahrscheinlich sofort umgedreht und weggelaufen. Interessanterweise hat Jesus das aber nicht benutzt, dieses Wort. Er hat ein anderes Wort benutzt, nämlich das Wort Kunarion. Kunarion steht eigentlich für einen kleinen Welpen. Und wenn man sich dieses Bild mal vorstellt, was Jesus sagt, da ist eine Frau, die hat am Tisch ihre 2, 3 Kinder sitzen und die essen da. Und wenn Kinder essen, ihr wisst, wie das aussieht, zumindest die von euch, die Kinder haben, die krümeln immer alles voll. Da fliegen Brotfetzen rum und ein Stück von Ei und alles Mögliche auf dem Tisch. Und dann sitzt er an der Seite dieser kleine Welpe. Und er guckt einen an mit seinen treuen Augen und knickt seine Ohren noch so ein bisschen ein. Dieser typische Hundeblick. Und was macht das mit euch? Was macht das mit einer Mutter, wenn ihr das sieht? Jesus sagt, wie schnell nimmt man dann mal mit der Hand, wischt man über den Tisch, damit die Krümel runterfallen, damit er auch was kriegt. Weil wir Menschen einfach nicht anders können, weil wir durch so einen Hundeblick von einem Welpen einfach Mitleid empfinden, weil das einfach unser Herz anrührt. Das erlebt man auch oft, wenn man über die Straße läuft und da läuft jemand mit so einem kleinen Welpen drum und die Leute kommen vorbei, die gucken dann immer noch ewig hinterher und einer sagt, oh, ist der süß und muss nochmal anfassen. Weil kleine Hunde, die rühren unser Herz an. Und was Jesus hiermit sagt, ist, Leute, überlegt doch mal, wenn unser Herz schon höher schlägt, bei einem kleinen Welpen, wie viel mehr wird Gottes Herz dann für einen Menschen schlagen, der in Not ist und der zu ihm kommt und um Hilfe bittet? Wenn unser Herz schon so viel Liebe empfindet für einen kleinen Hund, wie viel mehr Liebe sollten wir dann für die Menschen empfinden? Das ist das Bild, das Jesus gebraucht. Diese Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes, mit der er jeden Menschen liebt auf dieser Welt, findet ihren höchsten Ausdruck darin, dass er selber als Mensch in diese Welt kommt, in eine Welt, in der Menschen leben, die ihn eigentlich nur ablehnen. Und in dieser Person Jesus Christus hat er unter uns gelebt, hat uns die Liebe Gottes nahegebracht, hat über sie geredet, hat Wunder getan, hat geheilt. Und trotzdem haben die Menschen ihn abgelehnt, ihn ans Kreuz geschlagen. Und dieses Kreuz, hat Gott gesagt, an dem mein Sohn gestorben ist, dieser Opfertod ist für die Schuld der Menschen. Und wo immer Menschen bereit sind, Gott um Vergebung für ihre Schuld zu bitten und zu glauben, dass Jesus an ihrer Stelle gestorben ist, da wird Gott Menschen vergeben und die Liebe Gottes wird in unser Herz kommen, unser Leben verändern. Es ist durch den Glauben an Jesus Christus, dass wir Gott begegnen können und dass diese Liebe uns ausfüllt, unserem Leben Sinn gibt, unserem Leben Hoffnung gibt. Und dieser Jesus ist nicht im Grab geblieben, wie wir das gerade auch schon gehört haben. Gott hat ihn auferweckt nach 3 Tagen. Und dadurch hat Gott ihn zum Retter bestimmt für alle Menschen. Und dieser Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und wo immer sich Menschen auf diesen Jesus einlassen, wo sie bereit sind, diesem Jesus zu folgen, ihm ihr Leben anzuvertrauen, da werden sie Gott begegnen. Nicht nur eines Tages, wenn sie sterben im Himmel, nein, schon hier auf der Erde. Denn der größte Schatz, haben wir vorhin gesungen, bleibt für die bestehen, die schon jetzt sich entscheiden, mit Jesus zu leben. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Gott segne euch. Amen.